Wir haben schon gehört, heute ist Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag klingt mehr nach Hoffnung, nach Zukunft. Und das ist schön, dass jeder Mensch Hoffnung und Zukunft hat. Und vor allen Dingen Menschen, die ihr Leben an Jesus Christus binden, haben Hoffnung über den eigenen Tod hinaus, Ewigkeit. Und das ist schön, dass wir glauben und wissen dürfen, wir sind geborgen in diesem Herrn. Nichts ist für die Ewigkeit, das sagen wir schon mal, wenn Dinge kaputt gehen. Naja, ist eben nichts für die Ewigkeit, ist eben kaputt. Das ist ja so nicht ganz wahr. Wir sind schon für die Ewigkeit geschaffen und wir glauben an einen Gott, der Kaputtes wieder ganz macht. Und vielleicht sollst du das heute Morgen hören, hier in diesem Haus, aber auch zu Hause. Wir glauben an einen Gott, der Kaputtes ganz macht. Wenn du dich heute kaputt fühlst, merkst, dass etwas gebrochen ist in dir, zerbrochen ist oder bröckelt, dann halt daran fest, wir glauben an den Gott, der Kaputtes ganz macht, der Heiland ist, der Dinge, der Situationen, der Menschen, der Beziehungen wieder heil macht. Und darum können wir tatsächlich auch von Ewigkeit sprechen. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Das kann dir ganz viel Angst ersparen. Das kann dir Angst ersparen vor dem Tod. Das beantwortet die Frage, was wird denn nach dem Tod sein? Denn irgendwann, das ist ganz klar, wird es uns erwischen. Unser Leben auf dieser Erde ist begrenzt. Aber wir haben eine ganze Ewigkeit vor uns zu leben. Das kann uns Angst nehmen in der Krankheit. Das kann uns Angst nehmen in jeder Krise, in der wir stecken. Das kann uns Angst nehmen in dieser Corona-Krise, in der wir alle stecken und mit der wir ganz unterschiedlich umgehen. Es gibt viel mehr als das, was wir vor Augen haben, viel mehr als das, was uns im Moment bedrückt, viel mehr als das, was uns für die Zukunft bedrückt. Es gibt Ewigkeit. Es gibt den ewigen Gott, der dein Leben hält. Es gibt den ewigen Gott, der Zukunft hat für dich. Und es gibt den ewigen Gott, der alles neu machen wird. Ich lese uns Gottes Wort aus dem Alten Testament, aus dem Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 11. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Wir alle merken das. Das ist zu wenig, einfach auf das zu setzen, was wir hier so kaufen können. All das, was wir kaufen können, geht eben irgendwann kaputt. All das, was wir kaufen können, wofür wir sparen und was wir so sammeln und irgendwann vielleicht im Keller landet, all das ist irgendwann mal kaputt. All das können wir nicht festhalten. Und wir merken das ganz deutlich, wenn Menschen sterben, die wir lieben und deren Verlust wir nur schwer verkraften können. Wir merken das in solchen Momenten, dass es mehr geben muss, als immer nur Verlust zu erleben. Mehr geben muss, als dieses Loslassen erleben zu müssen. Gott hat in uns etwas hineingelegt, den Wunsch nach Ewigkeit. Dieses Leben ist eben nicht alles. Dieses Leben ist eine Generalprobe für die eigentliche Aufführung. Das eigentliche Leben, das kommt erst noch. Und das ist so wichtig, dass wir das hineinnehmen in dieses Leben, das wir jetzt leben. Das eigentliche, das wirkliche Leben, das kommt erst noch. All das, was hier ist, ist begrenzt. Und das heißt aber auch, dass deine Krise begrenzt ist. Das heißt auch, dass deine Schmerzen begrenzt sind. Das heißt aber auch, das, wofür du vielleicht hier kämpfst, wird auch nur begrenzt sein. Wir werden weit mehr Zeit in der Ewigkeit verbringen als hier. Dieses Leben ist die Vorbereitung für das nächste Leben, das kommt. Wir sind von Gott geschaffen für die Ewigkeit. Nicht dafür, dass einfach alles vorbei ist, sondern du bist für die Ewigkeit geschaffen. Gott möchte die ganze Ewigkeit mit dir verbringen. Gott möchte die ganze Ewigkeit mit dir verbringen. So wichtig bist du für ihn. Niemals vergessen, die ganze Ewigkeit bei ihm. Eines Tages wird unser Herz aufhören zu schlagen. Und das wird das Ende unseres Körpers sein. Und das wird das Ende unserer Zeit auf dieser Erde sein. Aber unser Körper ist eine vorübergehende Wohnung für unsere Seele. Ich lese uns aus dem 2. Korintherbrief. Paulus schreibt den Christen in Korinth. Im Neuen Testament lesen wir das. Im 5. Kapitel, Vers 1. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. Es wartet etwas auf dich. Es bröckelt nicht nur. Und diese Erde wird nicht einfach vergehen, sondern auf dich wartet etwas, was Gott für dich geschaffen hat. Eine neue, ewige Heimat. Und du wirst einen neuen Körper bekommen, der wiederhergestellt ist. Alles ist wieder gut. Das Leben in dieser Erde, auf dieser Erde, bietet zwei Wahlmöglichkeiten. Bezogen auf die Ewigkeit haben wir nur zwei Möglichkeiten. Wir können uns entscheiden für den Himmel oder eben für die Hölle. Wer an den Himmel glaubt, der muss auch wissen, dass es eine Hölle gibt. Und wir haben nur zwei Möglichkeiten. Es gibt nicht ein Vielleicht, und ich gucke mal und irgendwie so ein Zwischending, sondern es gibt nur Himmel oder Hölle. Und ich möchte mich lieber für den Himmel entscheiden. Ich möchte mich lieber dafür entscheiden, eine ganze Ewigkeit mit Gott zu verbringen, in der Ewigkeit zu verbringen, wo alles tatsächlich wieder gut sein wird. Die Beziehung hier auf der Erde, die wir leben mit Gott dem Vater, mit Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist, die bestimmt, wo wir unsere Beziehung und mit wem wir unsere Beziehung in alle Ewigkeit leben. Stell dir vor, mit dem Gott, mit dem du hier sprichst im Gebet, den Gott, den wir gemeinsam anbeten im Gottesdienst, diesen Gott kannst du eine Ewigkeit anbeten in Gottes neuer Welt. Eine ganze Ewigkeit. Diesen Jesus, von dem du jetzt ahnen kannst, wer er ist, diesen Jesus, den du jetzt kennenlernen kannst, indem du zu Hause Zeit mit ihm verbringst, indem du Gottes Wort liest, indem du mit ihm sprichst, diesen Jesus, den wir in jedem Gottesdienst feiern, diesen Jesus, der mit euch ist, wenn ihr zu Hause in eurem Hauskreis, in eurer Kleingruppe seid, diesen Jesus wirst du sehen, wie er wirklich ist, tatsächlich sehen. Diesen Jesus, der 5000 Menschen satt machte, unzählige Frauen und Kinder dazu zu diesen 5000 Männern. Dieser Jesus, der Menschen heilte. Dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Dieser Jesus, der den Tod besiegt hat. Dieser Jesus ist der Garant dafür, dass du auferstehen wirst von den Toten und den Tod nicht fürchten musst. Du musst dein Leben nicht rückwärts zählen, wie es manchmal so im Urlaub geschieht. Also ich mache das jedenfalls, 21 Tage Urlaub, wunderbar. So ab 14 Tagen rum dämmert es mir, es sind noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und ich glaube, so fangen Menschen an zu zählen, spätestens ab 50, wow, ich habe nur noch 30 Jahre, 60, nur noch 20, 70, 10 und manch einem wird der Hals ganz eng. Gar kein Grund dafür. Du musst nicht rückwärts zählen. Du musst nicht denken, wie viele Jahre bleiben dir noch zum Leben. Du kannst höchstens zählen, meine Güte, wie viele Jahre werde ich wohl noch haben bis zur Ewigkeit. Aber die Angst muss dich nicht packen. Was mache ich nur? Ich habe die Hälfte meines Lebens schon rum. Verstehst du? Diese Angst ist völlig unbegründet. Gott hat dich geschaffen für eine ganze Ewigkeit. Diese Erkenntnis sollte unser Leben verändern. Wir sollten anfangen, unser Leben zu sehen aus dem Licht der Ewigkeit. Unsere Aktivitäten, unsere Ziele, unsere Probleme, unsere Zeit, unser Geld, unsere Prioritäten, all das sollten wir messen an dem, was ist das wert? Was gilt das in Bezug auf Ewigkeit? Lohnt es sich, dafür sich so unheimlich einzusetzen, so viel Kraft und Energie für diese Aktivität einzusetzen, wo es doch tatsächlich um Ewigkeit geht, um Ewigkeitswerte geht? Was zählt angesichts der Ewigkeit, die du leben wirst bei Gott im Himmel? Ich lese uns aus dem Philipperbrief, Kapitel 3. Paulus schreibt dort den Christen in Philippi: Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Mein tiefster Wunsch, mit Christus verbunden zu sein. Paulus hat Sehnsucht, mit diesem Jesus zu leben. Paulus hat Sehnsucht, bei diesem Jesus zu sein. Paulus hat Sehnsucht, eigentlich dieses Leben zu verlassen und bei Jesus zu leben. Und Paulus schreibt ein bisschen später: Ja, aber wegen euch werde ich doch noch auf jeden Fall hier leben wollen und Gottes Reich bauen. Je intensiver unsere Beziehung zu Jesus ist, desto kleiner und unbedeutender werden alle anderen Dinge. Die Liebe verändert alles. Erinnere dich mal daran, als du verliebt warst, als du deine jetzige Frau kennengelernt hast, da war alles andere, alles, wirklich alles, zweitrangig, drittrangig. Du hattest plötzlich Zeit, echt viel Zeit für deine Freundin. Du hattest ganz viel Zeit, Geld, Ressourcen für deine Freundin, weil da Liebe war, Begeisterung war, weil da dein Herz schlug. Das Haus, das Herz des Paulus schlägt für Jesus, schlägt für diesen Jesus. Und er merkt, alles andere ist gemessen an der Beziehung zu Christus so wenig wertvoll, so unwichtig. Neue Einordnung dadurch, dass Christus uns für die Ewigkeit geschaffen hat. Wenn das Leben auf dieser Erde alles wäre, dann solltest du es auskosten. Dann solltest du sehen, dass du in den nächsten 40, 30, 20, 10 Jahren noch so viel wie möglich schaffst und alles raushaust, was du kannst. Aber es gehört mehr zu unserem Leben als das Hier und Jetzt. Es gehört mehr zu leben, zu unserem Leben, als das, was wir jetzt sehen. Und ganz deutlich, es gehört auch mehr zu unserem Leben hier und jetzt als Corona. Es gibt viel, viel mehr. Wir sollten uns um das Beste kümmern, das es gibt, und das ist die Ewigkeit, das Heute. Das ist lediglich die Spitze des Eisbergs. Es gibt viel, viel mehr. Wie wird die Ewigkeit sein? Ich lese uns aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Paulus schreibt da: Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Stell dir vor, du verabredest dich mit Freunden, im nächsten Jahr hoffentlich Urlaub zu machen, irgendwo. Und deine Freunde waren da schon und sagen: Mensch, komm noch mit. Kein Auge hat je gesehen, kein Auge, kein Ohr hat je gehört. Kein Mensch kann sich vorstellen, du hast ja gar keine Ahnung, wie schön das da ist. Und die schwärmen und sind total begeistert. Und du wirst total angesteckt von den begeistersten Worten und hast nur noch die nächsten 365 Tage vor der Nase, dass du es unbedingt sehen wirst, dass du das, was so schön ist, sehen wirst. Dein Aufmerksamkeitsfaktor, dein Sprechen, dein Denken wird total verändert sein, wird total geprägt sein von dem, was auf dich wartet. Und das wünscht sich Paulus hier für die Christen in Korinth und das möchte Jesus von uns. Und darum ist das wichtig, wenigstens einmal im Jahr über Ewigkeit nachzudenken. Er möchte, dass das, was hier auf dieser Welt passiert, uns nicht so elendig in Beschlag nimmt, uns nicht entweder total in Begeisterung bringt, sodass wir nichts anderes mehr denken können, oder total in Sorge verfallen lässt, sodass wir auch gar kein anderes Thema mehr haben. Manch einer unter uns hat kein anderes Thema als Corona. Und das ist zu wenig. Ewigkeit, Begeisterung für Gottes neue Welt. Wie wird es sein? Unbeschreiblich. Dafür gibt es gar keine Worte, sagt Paulus. Gibt noch mehr Beschreibungen. Johannes 14, Verse 1 bis 3. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Lasst euch doch nicht erschüttern. Lasst euch nicht einschüchtern. Seht zu, dass euch nicht der Glaube geraubt wird. Die Jünger sind irritiert, weil Jesus sagt: Ich werde euch verlassen. Ich werde nicht hier bei euch bleiben. Jesus spricht von seinem Tod und die Jünger verstehen nichts. Sie haben sich bei Jesus eingerichtet und haben gesagt: Jetzt wird's wunderbar, die nächsten Jahre mit Jesus an unserer Seite. Und die müssen sich darauf einrichten, die Zeiten, die werden anders als das, was wir das letzten drei Jahre erlebt haben. Und Jesus weiß, dass für diese Jünger ganz andere Erschütterungen kommen werden. Jesus weiß, dass er verhaftet werden wird. Er weiß, dass diese Jünger fortrennen werden. Er weiß, dass er sterben wird am Kreuz. Er weiß, was das mit seinen Jüngern macht. Er weiß, dass er auferstehen wird, sich seinen Jüngern zeigen wird, als der auferstandene Herr in den Himmel auffahren wird. Er weiß aber auch, dass die Gemeinde verfolgt werden wird und dass es Erschütterungen geben wird. Und Jesus sagt: Lasst durch nichts in eurem Glauben erschüttern, durch nichts. Vielleicht sollten wir das heute Morgen auch hören. Und Jesus begründet das, dass er sagt: Hey Leute, es gibt eine Heimat. Richtet euch hier nicht zu sehr häuslich ein. Kämpft hier nicht zu sehr für eure Rechte. Es gibt eine Heimat. Und da sorge ich für euch, die Wohnung für euch, die steht schon bereit. Seht zu, dass ihr euch nicht erschüttern lasst. Seht zu, dass euch nicht die Perspektive verloren geht. Seht zu, dass ihr die Vision nicht verliert. Schaut über das, was euch erschüttert. Schaut über diese Welt hinaus. Jesus hat eine Wohnung vorbereitet für dich. Wir werden wieder zusammen sein mit denen, die Jesus kennt. Wir meinen hier vielleicht, dass wir Jesus kennen. Es geht darum, dass Jesus uns kennt. Frage an dich: Kennt dich Jesus? Aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 11. Eins aber will ich euch sagen, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Ohne Maske, ohne Sprachensalat, ohne Abstand, ohne, nee, also ich möchte nicht sitzen auf mir neben Leuten, die ich nicht kenne, die was anderes essen als ich. Diese Abstände, diese inneren und die äußeren Abstände wird es nicht geben. Und Gemeinde ist dafür schon mal ein gutes Übungsfeld. Aus allen Nationen, aus allen Sprachen, überall werden sie kommen. Und stell dir vor, du wirst Abraham sehen, Isaak und Jakob. Und ich möchte mich gerne mit Jakob unterhalten. Jakob heißt Lump. Und aus diesem Lump wurde tatsächlich Israel, Gottes Kämpfer. Und das interessiert mich, wie das passiert ist. Kann man lesen. Also wir werden enorm interessante Persönlichkeiten sehen. Enorm. Aber ehrlich, wir werden Jesus sehen. Und jeden Menschen, den Jesus kennt, der wird da sein. Deswegen solltest du dich mit jedem Menschen, der Jesus kennt, gut stehen. Es geht gar nicht anders. Es gibt keine Ecke von nett und weniger nett. Sondern wir sind eins. Der Geist Gottes macht eins. Und das ist hier schon mal ein Probelauf in der Kirche Jesu Christi. Es wird kein Leid und keine Tränen mehr geben. Bis dahin schon. Bis dahin hat uns Jesus nicht versprochen, dass alles glatt läuft. Er hat uns nicht versprochen, dass es keine Krisen geben wird. Er hat uns nicht versprochen, dass die Regierung immer für uns sein wird. Er hat uns nicht versprochen, dass es nicht Gegenwind geben wird. An den allermeisten Orten, wo Christen heute Gottesdienst feiern, ist Gegenwind. Wir leben hier in Westeuropa in einer Blase, auf Watte gepackt. Und deswegen sind vielleicht die Schreie so laut. Offenbarung 7, 16 und 17. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Na, sagst du, macht nichts, ich war ja immer satt. Es gibt so unendlich viele Menschen, die hungern und die werden gequält. Wer geht für die Millionen Kinder, die heute verhungern werden, auf die Straße? Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Alle Tränen von allen Menschen, die gequält wurden, weil sie Jesus nachfolgen. Oder die traurig sind, weil sie Menschen verlieren mussten vor der Zeit. Wir werden Jesus sehen und wir werden all das bewundern, was er getan hat. Offenbarung 15, die Verse 2 bis 4. Ich sehe etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt zu sein schien. An seinem Ufer sah ich die stehen, die siegreich aus dem Kampf mit dem Tier hervorgegangen waren. Alle, die sein Standbild nicht angebetet hatten und sich die Zahl seines Namens nicht hatten anbringen lassen. Sie hatten von Gott Harfen bekommen und sangen nun das Lied des Lammes, jenes Lied, das schon Mose, der Diener Gottes, gesungen hatte. Und jetzt wird hier ein uralter Chorus zitiert. Dieses Lied ist noch viel älter und wird in der Ewigkeit gesungen, das Lied des Mose und des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr? Wer sollte deinen Namen nicht ehren? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten. Denn dein gerechtes Tun ist für alle sichtbar geworden. Wir werden Jesus bewundern. Wir werden Gott bewundern. Eine ganze Ewigkeit, das, was wir im Gottesdienst tun und ihr im Hauskreis hoffentlich auch, das werden wir eine ganze Ewigkeit tun, eine ganze Ewigkeit Gott bewundern und ihn ehren und ihn loben. Wir werden Aufgaben bekommen, die Gott ehren und uns Freude bereiten. Also wir werden vermutlich nicht einfach nur eine Ewigkeit chillen, wäre ja vielleicht auch langweilig. Offenbarung 7, 13 bis 15. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich. Du weißt es. Da sagte er, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Du wirst etwas richtig Gutes zu tun haben, eine ganze Ewigkeit. Wir werden ununterbrochen Gemeinschaft mit Gott genießen. Offenbarung 22. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Es wird dir nichts mehr Angst einjagen. Du wirst keinen Moment haben, wo du unsicher bist. Du wirst keinen einzigen Moment haben, wo du denkst, jetzt bin ich ganz alleine auf mich gestellt. Gott wird in unserer Mitte sein. Er selbst wird das Licht sein. Jetzt sagst du, meine Güte, eine ganze Ewigkeit anbeten, ist das nicht ein bisschen anstrengend? Es wird offensichtlich auch Zeiten geben, wo du ausruhen kannst. Offenbarung 14, Vers 13. Aus dem Himmel hörte ich eine Stimme, die mir befahl, schreibe. Glücklich zu nennen sind die, die dem Herrn bis zu ihrem Tod treu bleiben. Das gilt von jetzt an mehr als je zuvor. Ja, sagte der Geist, sie werden sich von aller Mühe ausruhen, denn was sie getan haben, wird nicht unbelohnt bleiben. Das, was du hier für Jesus tust, wird nicht unbelohnt bleiben. Manchmal hat man ja so einen Gedanken, meine Güte, keiner sieht das und keiner bedankt sich. Einer sieht auf jeden Fall, was du tust. Einer sieht auf jeden Fall, was du für Jesus bewegst und bewegen wirst oder in der Rückschau bewegt hast. Und im Himmel wird es dafür Lohn geben. Und im Himmel wirst du Zeit haben, dich von diesen Mühen tatsächlich auszuruhen. Was die Schreiber der Bibel tun wollen, ist, sie wollen dir einfach zeigen, was auf dich wartet. Damit du nicht sagst, meine Güte, das Schuften auf dieser Erde, ist das alles? Verpufft das alles zum Schluss? Ist das alles umsonst? Nein, nichts. Nichts, was du für Jesus tust, in seinem Auftrag tust, ist jemals umsonst gewesen. Im Himmel werden wir tatsächlich Lohn empfangen. Wir säen hier und dort werden wir ernten. Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Jesus sagt, fresst euch hier nicht fest. Lasst euch nicht vereinnahmen von Materialismus. Lasst euch nicht vereinnahmen davon, dass alles unbedingt immer reichen muss und top sein muss. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost zu zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagte Jesus. Wir werden sie im Himmel wiederfinden. Das, was du hier für Menschen tust, das tust du für Jesus. Jesus sagt, die Jünger sagen einmal, wo haben wir dich denn nackt gesehen und wo haben wir dich denn hungrig gesehen? Und Jesus sagt zu diesen Menschen, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich satt gemacht. Ich bin gefangen gewesen und ihr habt mich besucht. Wir sollten statt weniger viel mehr über die Ewigkeit nachdenken und uns von Zukunft, von Gottes Zukunft begeistern lassen. Verstehst du? Es gibt Zukunft. Es gibt richtig gute Nachricht. Es gibt Gottes Zukunft. Hebräer 13, Vers 14, das war der Text der letzten Predigt am vergangenen Sonntag. Hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sind unterwegs. Unterwegs. Wir sind in Bewegung. Das ist ganz wichtig. Alles, was wir hier tun, hat eine tatsächliche Folge für die Ewigkeit, für dein Leben in der Ewigkeit. Alles Reden und alles Handeln hat eine Folge für dein Leben in der Ewigkeit. Wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Wie steht es um deine Beziehung zum Vater? Wie steht es um deine Beziehung zu Jesus? Wie steht es um deine Beziehung zum Heiligen Geist? Womit solltest du heute Morgen beginnen? Wofür solltest du brennen? Und was solltest du vielleicht tatsächlich sein lassen, aufgeben? Sagen für Paulus, weil Jesus die Mitte meines Lebens ist, hat das einfach keinen Raum mehr in meinem Leben. Wie sollte sich dein Reden verändern? Wie sollte sich dein Denken über dich selbst und über andere Menschen verändern? Wie sollte sich dein Beten für andere Menschen verändern? Wie sollte sich vielleicht die Art und Weise, wie du Geld ausgibst, verändern? Wie sollte es sich verändern, wofür du deine freie Zeit opferst? Jesus ist der Herr und du bist geschaffen für die Ewigkeit. Eine ganze Ewigkeit freut sich Jesus auf dich. Amen.